Einen guten Morgen. Warum feiern wir eigentlich Advent? Warum ist unser ganzer Jahreskreis, die großen Feiertage in unserer Gesellschaft, auch unsere Jahreszählung 2025, selbst unsere Wochentage, der Sonntag als Auferstehungstag von Jesus, warum ist das alles auf Jesus ausgerichtet? Warum ist Jesus so wichtig? Wir schauen uns zu dieser Frage heute Morgen ein Ereignis an aus dem Leben von Jesus, wo in den letzten Tagen schon jemand meinte zu mir, es sieht gar nicht so adventlich aus, was da passiert. Wir werden sehen. Es geht recht unvermittelt los und ich werde dann später die Vorgeschichte etwas ausführen, die aber auch in unserem Abschnitt anklingt. Da lesen wir in Johannes 12, die Verse 12 bis 18. Am nächsten Tag hörte die große Menge, die zum Passafest gekommen war, Jesus sei auf dem Weg nach Jerusalem. Da nahmen sie Palmzweige, zogen ihm entgegen vor die Stadt und riefen laut: Gepriesen sei Gott, heil dem, der in seinem Auftrag kommt, heil dem König Israels. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, so wie es schon in den Heiligen Schriften heißt: Fürchte dich nicht, du Zions Stadt, sieh, dein König kommt, er reitet auf einem jungen Esel. Damals verstanden seine Jünger dies alles noch nicht, aber als Jesus in Gottes Herrlichkeit aufgenommen war, wurde ihnen bewusst, dass dieses Schriftwort sich auf ihn bezog und dass die Volksmenge ihn dementsprechend empfangen hatte. Als Jesus Lazarus aus dem Grab gerufen und vom Tod auferweckt hatte, waren viele dabei gewesen und hatten es als Zeugen weitererzählt. Aus diesem Grund kam ihm jetzt eine so große Menschenmenge entgegen. Sie alle hatten von dem Wunder gehört, das er vollbracht hatte. Ich habe mich sehr bewusst entschieden, an dieser Stelle einen Einschub zu machen im Blick auf die Glaubwürdigkeit dieser Ereignisse. Ich würde mich im Grunde sehr freuen, wenn heute Morgen auch Personen da sind, für die das gar nicht so selbstverständlich ist, dass man da einen Bibelabschnitt liest und das alles glaubt, was da steht, und dann da irgendetwas Verbindliches draus ableitet. So jemand wäre ausdrücklich herzlich willkommen heute Morgen. Und in dem Abschnitt klingt ja zum Beispiel auch eine Totenauferweckung an. Kann man das glauben, wenn sowas in der Bibel steht? Dazu ein paar Denkanstöße von der Geschichtswissenschaft her. Dass Jesus gelebt hat, das ist genauso sicher wie Julius Caesar oder Kaiser Augustus. Also man könnte natürlich alle drei in Frage stellen, aber dann bleibt von Geschichte nichts mehr übrig. Und zu Jesus ist die Quellenlage so viel besser, tatsächlich, in der Geschichtswissenschaft, viel besser als zu Julius Caesar oder Kaiser Augustus. Das Zweite ist, es gibt keinerlei archäologische Funde, die Aussagen aus dem Neuen Testament, aus der Zeit Jesu, ausdrücklich widersprechen oder die widerlegen würden. Gibt es nicht. Andererseits gibt es viele archäologische Funde, die die Bibel in historischen Aussagen bestätigen, in Zahlen, in Zeiten oder auch in verantwortlichen Politikern, bis hinein in Bürgermeister, die in der Bibel erwähnt werden und die wir heute archäologisch bestätigt finden. Manchmal haben wir das Glück. Das heißt, die Bibelschreiber legen extrem hohen Wert auf Genauigkeit. Und ja, manchmal hat man den Eindruck, als gäbe es gewisse interne Widersprüche, wenn an manchen Stellen, manchmal haben wir das Glück, dass in der Bibel die gleichen Ereignisse mehrmals beschrieben werden von unterschiedlichen Leuten. Das wird dann auch als Gegenargument für die Glaubwürdigkeit angeführt. Aber zwei Beobachtungen wiederum dazu: Das war ja den Christen von Anfang an auch bewusst. Und sie haben nicht frisiert. Sie haben es nicht synchronisiert, weil diese Schriften für sie so heilig waren. Sie haben es nicht passend gemacht. Da hat man nicht einfach dran rumgeschrieben. Und das Zweite, wir haben das ja heute auch, ne? Wenn so ein Unfall passiert und du vergleichst dann die Zeugenaussagen, die sind zum Teil sehr unterschiedlich. Aber niemand käme deshalb auf die Idee, den Unfall als solchen in Frage zu stellen. Ja, man geht heute in der Geschichtswissenschaft tatsächlich davon aus, dass kleine Unterschiede in parallelen Berichten die Glaubwürdigkeit bei Übereinstimmung erhöhen, weil wir auf einmal zwei unabhängige Zeugen haben, die sich im Kern einig sind über das, was passiert ist. Ein dritter wichtiger Grundgedanke: Die Autoren und ersten Anhänger dieser Berichte sind Augenzeugen, die bereit waren, dafür das Martyrium auf sich zu nehmen. Das macht man auch nicht, wenn man nicht wirklich davon überzeugt ist. So war's. Wir haben es gesehen. Es war so. Letztlich bleibt aus meiner Sicht vor allem ein Grund, der die Glaubwürdigkeit der Ereignisse in Frage stellt, und das sind eben die Wunder. Diese vielen Wunder. Totenauferweckung. Kann das sein? Und da bin ich versucht zurückzufragen: Warum denn nicht? Warum denn nicht? Stell dir vor, der lebendige Gott war wirklich da. Warum sollte er das nicht können? Zumindest möchte ich dich einladen, schieb das nicht einfach beiseite, finde es heraus. Versuch, ihn kennenzulernen. Versuch herauszufinden, warum ist Jesus so wichtig? Lasst uns das anschauen, warum Jesus auf der Erde war und warum er so wichtig ist für mich und für dich. Und das schauen wir uns an und steigen über Vers 17 und 18 jetzt in diese Ereignisse ein. Ja, da hieß es am Ende des Abschnitts: Als Jesus Lazarus aus dem Grab gerufen und vom Tod auferweckt hatte, waren viele dabei gewesen und hatten es als Zeugen weitererzählt. Aus diesem Grund kam ihm jetzt eine so große Menschenmenge entgegen. Sie alle hatten von dem Wunder gehört, das er vollbracht hatte. Lazarus war ein enger Freund, tatsächlich sogar von Jesus gewesen, und er war schon 4 Tage tot. Er war beerdigt. Die Verwesung lief schon. Das heißt an der Stelle, der roch schon. Und jetzt gab es damals diesen Volksglauben, dass man die ersten 3 Tage, wenn jemand gestorben war, noch irgendwie auf ein Wunder hoffen konnte. Ja, die ersten 3 Tage konnte Gott noch was machen. Tatsächlich haben wir ja diese Berichte auch im Alten Testament. Es gibt ja die eine oder andere Totenauferweckung. Jesus selber hatte vorher auch schon 2 Menschen aus dem Tod zurückgeholt. Die waren aber eben erst ein paar Stunden tot, maximal. Aber nach 4 Tagen, da stirbt die Hoffnung. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Jetzt ging nichts mehr. Und jetzt kommt Jesus. Nach 4 Tagen. Der Sohn Gottes, der Herr über Leben und Tod. Jesus, der unmöglich ist keine Option. Er kommt und holt Lazarus ins Leben zurück, lässt das Grab öffnen, ruft ihn raus vor allen Leuten, die dabei waren und die eigentlich gerade in Ruhe trauern wollten um Lazarus. Und natürlich spricht sich das rum in der Öffentlichkeit. Stellt euch mal vor, so ein paar Tage vor der nächsten Bundestagswahl heißt es, glaube ich. Ich muss mich nochmal informieren. So ein paar Tage vor der nächsten Bundestagswahl, ne, kommt so Lars Klingbeil oder Jan van Aken oder Friedrich Merz oder Alice Weidel, geht auf den Friedhof und holt jemand aus dem Grab wieder raus, macht den wieder lebendig, der seit 4 Tagen tot ist und beerdigt ist. Hätte das Einfluss auf die Wahl? Vielleicht sogar bei uns, je nachdem, wer es macht. Könnte aber auch in die eine oder andere Richtung gehen. Das wäre echt spannend. Jetzt hatten die Juden keine Wahl, keine Bundestagswahl damals. Die Juden hatten nicht mal einen wirklichen König damals. Das ist mir selber auch erst in der Beschäftigung mit diesem Text so richtig bewusst geworden. Es gab keinen wirklichen König in der Zeit. Der Alte war schon lange, vor fast 30 Jahre vorher war der alte König abgesetzt worden und durch Pontius Pilatus, den Präfekten, ersetzt worden. Dann gab es in Galiläa so eine Art Landesfürst, Herodes Antipas. Manche haben den aus Trotz König genannt, aber das war es einfach nicht. Der war ethnisch nicht mal Jude. Für die meisten Juden war der eher eine arme Wurst oder vielleicht eine reiche Wurst, aber kein König. Und jetzt kommt Jesus, einer mit richtig Power, einer, der tote Soldaten wieder lebendig machen könnte und verwundete Soldaten im Vorbeigehen heilen. Haben wir das mal durchdacht? Das wäre ein König. Den wollen wir als König. Und ab jetzt sind uns auch die Römer egal. Und die Masse verselbstständigt sich. Hat sich eh schon rumgesprochen. Boah, kommt er oder kommt er nicht? War ja kurz vorm Passafest, höchstes Fest der Juden. Da war eh die Stimmung immer am Kochen. Da war die Sehnsucht nach einem neuen Anführer sowieso immer am größten im Jahresverlauf. Und jetzt kommt Jesus, der Tote lebendig macht, selbst 4 Tage später noch. Und die Masse läuft ihm entgegen. Vers 12 und 13. Am nächsten Tag hörte die große Menge, die zum Passafest gekommen war, Jesus sei auf dem Weg nach Jerusalem. Dann nahmen sie Palmzweige, zogen ihm entgegen vor die Stadt und riefen laut, gepriesen sei Gott, heil dem, der in seinem Auftrag kommt, heil dem König Israels. Wie gesagt, die Stimmung war eh aufgeheizt in dieser Phase des Jahres. Und Palmzweige waren eine politische Botschaft. Also da ging es nicht drum, ihm irgendwie Luft zuzufächeln, weil es gerade irgendwie besonders heiß war, sondern Palmen waren die Fahnen des armen Mannes. Hier kommt der König. Hier kommt unser König. Und dann rufen sie dieses Zitat aus ihrer heiligen Schrift, das auch zeigt, hier kommt der König, diese Hoffnung, die da in dieser alten Bibelstelle zum Ausdruck kommt, in diesem Psalm. Diese Hoffnung erfüllt sich jetzt. Das ist der neue König. Der macht uns wieder groß und stark und frei. Das ist ihre Erwartung an Jesus, dass er ihr Problemlöser und wohlstandssicherer wird. Befreiung von den Römern, ja, ein Befreiungskrieg, der dann in Frieden und Wohlstand führt. Und das sind im Grunde so Erwartungen von uns Menschen bis heute. Es können zumindest Erwartungen sein. Jesus ist gekommen, um meine Probleme zu lösen, zu beseitigen, meine Arbeitslosigkeit beseitigen, meine Krankheit beseitigen, so im Vorbeigehen, das wäre cool, so von einem Moment auf den anderen. Schwierige Mitmenschen, ja, beseitigen will ich jetzt nicht sagen, aber manchmal vielleicht sogar das. Ich bin manchmal überrascht, was ich so alles denke, wenn ich so frei vor mich hin denke. Und wofür ich schon fast manchmal bete. Möge doch Jesus Probleme lösen. Vielleicht gar nicht unbedingt immer meine. Manchmal sehe ich ja auch andere und bete für sie. Und ich sage das jetzt etwas verkürzt, das soll gar keine Anklage sein. Wie gesagt, ich erwische mich da ja auch selber immer wieder bei diesen Gedanken. Natürlich stehen dahinter existenzielle Nöte. Also manchmal wirklich existenzielle Nöte, wo es normal ist, dass man sich wünscht, dass die aufhören. Und wir dürfen ja tatsächlich auch unsere Wünsche und unsere Nöte Jesus sagen. Und manchmal macht er Wunder. Ist ja tatsächlich so. Das haben viele von uns schon erlebt, wie sich manchmal wirklich von einem Moment auf den anderen auch Dinge ändern und gut sind. Aber es bleibt eine große Gnade, die uns Jesus da schenkt, und es bleibt letztlich in dieser Welt, wenn ich es richtig verstehe, auch die Ausnahme. Das macht Jesus eher selten als häufig in dieser Direktheit. Ja, diese Welt, in der wir leben, das ist die Welt mit Problemen. Das hat Jesus zunächst mal so vorgesehen und das wird sich nicht ändern. Auch nicht, wenn wir uns immer das neueste Küchen- oder Gartengerät kaufen, das unser Leben vereinfacht. Dann wird es halt woanders wieder schwerer. Im Kern möchte Jesus etwas anderes, etwas Höheres, bin ich versucht zu sagen. Und tatsächlich, ich muss das einfach an der Stelle sagen, haben wir viel von dem auch schon in den Liedern gehört. Ich bin so dankbar für die Liedauswahl, dass einfach so viel von dem, was Jesus wichtig ist, einfach dort deutlich wird. Und das wird deutlich in diesen Versen 14 bis 16, ne? Das ist so der Kern von unserem Abschnitt, wo wir dann lesen, Jesus aber fand einen jungen Esel. Ich nehme nicht die Zeit, euch zu erzählen, wie er den Esel fand. Müsst ihr selber mal nachlesen. Spannende Geschichte. Jesus hat das so in der Hand, an diesen Esel zu kommen. Sehr, sehr cool. Also müsst ihr unbedingt heute Nachmittag selber mal lesen. Steht an einer anderen Stelle. Hier heißt es einfach nur, der fand einen jungen Esel. Das ist sehr nett von Johannes formuliert. Und setzte sich darauf, so wie es schon in den Heiligen Schriften heißt, fürchte dich nicht, du Zions Stadt, sieh, dein König kommt, er reitet auf einem jungen Esel. Und jetzt erklärt Johannes uns, und das beruhigt uns ein bisschen, weil wir dann merken, die waren damals genauso dumm wie wir, die Jünger. Damals verstanden seine Jünger dies alles noch nicht. Aber als Jesus in Gottes Herrlichkeit aufgenommen war, wurde ihnen bewusst, dass dieses Schriftwort sich auf ihn bezog und dass die Volksmenge ihn dementsprechend empfangen hatte. Dieser Esel ist eine ganz bewusste Zeichenhandlung von Jesus, die in dem Moment keiner versteht. Aber Jesus hat Geduld und sagt, wartet ab. Wartet 7 Wochen, dann werdet ihr verstehen. Zumindest manche. Er greift damit eine andere Aussage aus den Heiligen Schriften auf, in dem Fall aus dem Buch Sacharja, das es auch im älteren Teil, im Alten Testament, im älteren Teil der Bibel gibt. Und er zeigt damit, ich bin ein komplett anderer König, als ihr das erwartet. Ich mache das völlig anders. Ne, damals hatte es sich eingebürgert, dass der König auf dem hohen Ross daherkam. Das war die Zeit von Sacharja, also von dem diese Prophezeiung kommt. Das war ungefähr seine Zeit, als die Könige umgestellt haben und auf dem Pferd daherkam. Wer was auf sich hielt, kam auf dem Pferd. Und Sacharja sagt, der Beste wird auf dem Esel kommen. der wird nicht umstellen. Und der Esel, der steht in gewisser Weise, ist vielleicht etwas anachronistisch, wenn ich das so sage, also etwas aus unserer falsch aus unserer Zeit übernommen, aber der Esel steht in gewisser Weise für Pazifismus. Der steht für Weisheit statt Waffen, für Liebe statt Lanzen. Es geht nicht um Krieg. Jesus will nicht Krieg führen. Das war die Erwartung der Juden. Jetzt haben wir einen König, der mit uns in den Krieg zieht und die Römer rausschmeißt, mindestens mal aus unserem Land. Aber Jesus will keinen Krieg zwischen Römern und Juden. Und dafür steht dieser Esel. Er will keine militärische Befreiung von den Römern, sondern er will tatsächlich einen großen Frieden und ein liebevolles Miteinander von Römern und Juden. Er sucht die Verbindung, die Vereinigung von all dem. Fast schon ein bisschen kitschig, wenn ich jetzt Weltfrieden sagen würde. Aber so ist es eigentlich. Das ist sein Ziel und dafür steht dieser Esel. Jesus will Gräben und Grenzen zwischen Menschen in der Tiefe überwinden. Er will nicht die Grenze verschieben auf die Zeit von David und Salomo. So sollen die Grenzen wieder sein. Er will gar keine Grenzen. Er will gar keine Gräben zwischen dir und deinem Nachbarn, zwischen dir und deinem Kollegen. Zwischen dir und deinem Vater oder deinem Kind oder wem auch immer. Das ist an dieser Stelle natürlich noch nicht umfassend. Das braucht weitere Erklärung. Völlig offen ist das Wie. Wie kann das passieren? Und das werde ich in der Tiefe jetzt auch nicht erklären können, wie das geschieht. Da würde ich gerne nächste Woche eine Fortsetzung halten, aber da kommt jemand anders, der sagt es hoffentlich. Ich glaube, Matthias kommt, der wird sagen. Und insgesamt wird auch, ne, wenn wir uns die Bibel angucken, insgesamt wird auch deutlich, dass es diesen Frieden, dieses liebevolle Miteinander, dieses wirkliche Leben ohne Grenzen und Gräben, tatsächlich so erst im Himmel geben wird, in der neuen Welt, dort, wo Jesus jetzt schon als König ist und dort wird er dann wirklich der einzige König sein. Wir haben halt das Problem, dass es in dieser Welt noch andere Könige und Politiker gibt und vor allen Dingen uns Menschen, so wie wir im Moment noch sind. Und dahin müssen wir den Weg finden, in diese neue Welt, die Jesus erschaffen wird, ganz neu erschaffen wird. Er wird nicht diese Welt verändern. Das wird er nicht machen, nicht im Kern. Er wird eine ganz neue Welt schaffen und dahin den Weg zu finden. Das ist eigentlich seine Mission und seine Vision, könnte man vielleicht heute auch sagen. Diese neue Welt ohne Grenzen und Gräben. Und dazu brauchen wir zuallererst eine ganz neue Beziehung zu ihm, eine neue Beziehung zu Jesus. Wir brauchen eine tiefe, geistliche Gemeinschaft mit ihm, eine echte Verbindung, ja, eine Beziehung. Das offene Gespräch mit ihm, die Offenheit, dass er uns durch die Bibel die Wahrheit zeigt und diesen Weg dorthin zeigt. Und diese Gemeinschaft mit ihm ist dann möglich. Und dieser Weg in diese neue Welt, wenn wir verstehen, warum Jesus konkret auf diese Welt gekommen ist. Denn er ist ja nicht nur in diese Welt gekommen, um einmal mit dem Esel nach Jerusalem geritten zu sein. Das ist ein kleiner Teil, den er bewusst arrangiert. Aber eigentlich ist er gekommen, um sich ein paar Tage später eine Krone aufsetzen zu lassen. Aber diese Krone ist nicht aus Gold. Diese Krone ist aus Dornen. Und er stirbt. Und das zu verstehen, warum wollte und musste Jesus sterben? Warum ist das so wichtig für mich? Warum brauche ich das, um dann mit ihm als Auferstandenen in einer Beziehung, in einer Freundschaft, in einer persönlichen Verbindung zu leben? Und die Adventszeit, in der wir jetzt die nächsten Wochen leben, ist genau diese Vorbereitungszeit, um das herauszufinden, um dem näher zu kommen, um sich Zeit dafür zu nehmen und zu überlegen, habe ich Jesus gegenüber eine Grenze gezogen, bewusst oder unbewusst? Ist er wirklich ganz nah an mir dran? Oder lebe ich eigentlich ohne ihn? Oder habe Bereiche in meinem Leben? Also die Frage stellt sich auch für die ganz Frommen unter uns, für mich auf jeden Fall. Habe ich Bereiche in meinem Leben, wo ich ihn raushalte? Habe ich Beziehungen in meinem Leben, wo ich Grenzen oder Gräben lebe und an denen festhalte oder wieder reinrutsche, wo ich genau weiß, das will Jesus eigentlich nicht? Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, wenn ich so drüber nachdenke, fallen mir immer sofort 2, 3 Personen ein, wo ich sofort weiß, ups, da habe ich schon wieder einen Schutzzaun hochgehoben. Ist ja immer ein Schutzzaun, ne? Ist immer so ein antifaschistischer Schutzwall, den ich da baue. Und Jesus sagt, Mirko, das ist nicht meine Sicht. Da brauchst du mich. Da brauchst du Veränderung. Da brauchst du Vergebung. Da brauchst du meine Liebe. Und da kommen wir dann an diesen Punkt, warum er sich diese Dornenkrone aufsetzen ließ. Und so lasst uns wirklich offen sein in dieser Adventszeit. Wo brauche ich Veränderung? Wo lebe ich Grenzen und Gräben? Lebt nicht in dieser Liebe. Und wo brauche ich noch viel mehr Erkenntnis von Jesus und viel mehr Nähe zu Jesus, um diese Liebe zu empfangen? Und ich merke immer wieder bei mir, wenn ich mit dieser Offenheit wirklich auf Jesus zugehe, dann gibt er mir auch Antwort. Und dann merke ich auch, wie diese Liebe kommt. Und so lasst uns wirklich diese Adventszeit nutzen und Jesus näher kommen. Uns wirklich Zeit nehmen, ihn zu suchen. Ihn zu bitten, dass er in unser Leben hineinspricht und wir seiner Mission und seiner Vision näher kommen und auch immer tiefer erkennen, wo wir noch nicht so sind, wie er uns eigentlich haben möchte und wo er uns aber auch mit hinführen wird. Ich bete mit uns. Jesus, ich finde das so genial, dass du da wirklich was Großes mit uns vorhast, dass du ein großes Ziel hast, das in dieser Welt schon helfen kann, Gestalt annehmen kann und das dann in der Vollendung bei dir im Himmel einfach nur noch wunderbar und genial sein wird. Und du siehst jeden Einzelnen hier in diesem Raum und weißt ganz genau, was jeden Einzelnen davon noch trennt. Und ich möchte es von dir erbitten, auch für mich selber, dass du mir zeigst, wo ich dich noch brauche, wo ich Veränderung brauche, wo ich Vergebung brauche, wo ich Erneuerung brauche. Ja, und dann einfach in deine Liebe mit hineingenommen werde, in deinen Plan, den du für diese Welt hast. Amen.